Ich darf Sie alle ganz herzlich heute zu unserem Vortrag im Auditorium begrüßen. Und zwar zu einem sehr spannenden Thema. Irgendwie befürchten wir, dass ja auch für unsere Zeit nicht nur eine Tatsache, sondern auch ein heilsgeschichtliches Muss, Doppelpunkt, der Untergang der Reichskirche und das Ende des monastischen Lebens in der Säkularisation von 1803 und das Verhältnis von Kirche und Staat. Also nicht nur eine Tatsache, mit der man sich irgendwie arrangieren muss, sondern ja, geradezu eine zwingende Sache. Also wir werden vermute ich mal nicht nur einen historischen Vortrag zu hören bekommen, sondern ihn auch gewissermaßen theologisch unterlegt mit einer theologischen Deutung und das auch übertragen auf unsere Zeit. Nicht? Wir erleben ja eine spannende Säkularisierung mit vielen Parallelen, ich glaube, das wird sicherlich auch deutlich werden, mit einem aufklärerischen Hintergrund gegen ein angeblich im Mittelalter hängen gebliebene Kirche, sind ja oft die gleichen Begriffe, die vor mehr als 200 Jahren und heute benutzt werden. Also da scheint eine gewisse Linie zu liegen. Und ja, nun ein heilsgeschichtliches Muss. Ich bin sehr gespannt. Und zwar einführen wird uns Herr Professor Dr. Harm Klüting. Er ist habilitierter Historiker und habilitierter Theologe. Also wird die Geschichte von zwei Seiten beleuchten, eben wie gesagt von der profanen Seite, eben wie auch von dem heilsgeschichtlichen Hintergrund. Er ist gar nicht so weit weg hier geboren, in Iserlohn 1949, 1969. Der Beginn eines Studiums, das sehr, sehr breit gefächert war, also wenn man das liest, wird einem fast schwindlig. Also Geschichte, historische Hilfswissenschaft, Slawistik, Germanistik, evangelische und katholische Theologie, Rechtswissenschaft, Kirchenrecht, also in einer unglaublichen, fast ein Studium Generale. Er hat dann sehr viele Lehraufträge wahrgenommen, die möchte ich mir jetzt alle ersparen, auch eine sehr umfangreiche Bibliografie liegt vor. Er ist in Köln eben Professor für Geschichte, für neuere und mittlere Geschichte. Und er ist vielleicht noch so viel zu seiner Biografie, erst vor kurzem oder noch nicht so lange her zum katholischen Priester geweiht worden. Er war zuerst evangelisch, ist dann konvertiert. Letztes Jahr zum Diakon geweiht worden und nun zum Priester. Wir freuen uns sehr auf diesen spannenden Vortrag und herzlichen Dank für Ihr Kommen.
Die Brille. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Der Zug hatte leider eine halbe Stunde Verspätung, obwohl er pünktlich in Köln abfuhr, aber so ist das. Und dadurch entstand hier eine gewisse Unruhe, ein bisschen Hitze, das tut mir sehr leid. Dabei bin ich eigentlich zu Hause hier. Einmal kenne ich recht gut das Mutterstift, das Mutterkloster der hiesigen Zisterzienser in Heiligenkreuz im Wiener Wald. Ich hatte die Freude im letzten Jahr im Januar da in der Hochschule, in der philosophisch-theologischen Hochschule, die Thomas-Vorlesung am Tag des heiligen Thomas zu halten. Aber dann bin ich auch hier in besonderer Weise zu Hause. Ich habe im Jahre 1969 mein Studium, das der verehrte Gastgeber eben kurz angerissen hat, hier in Bochum begonnen, und ich habe von Januar 1969 bis Januar 1970 hier ganz in der Nähe gewohnt, an der Straße Am Küsterland in Stiepel, und ich erinnere mich, dass ich als Student oft spät abends zu Fuß marschiert bin von der Bochumer Innenstadt die Königsallee entlang bis nach Stiepel, weil dann kein Bus mehr fuhr. Ich war also schon hier, als Sie alle noch nicht hier waren, denn Sie sind erst seit 1988 hier, aber 1969 war hier nur die Wallfahrtskirche. Ja, meine Damen und Herren, einen eingeführten Prior gibt es zurzeit nicht hier, wie ich mir habe sagen lassen, so muss ich nur die verehrten Patres und Fratres des hiesigen Zisterzienserstiftes herzlich begrüßen und Sie alle, meine Damen und Herren. Aber gleich zum Thema. Die Leser der Frankfurter Allgemeinen Zeitung konnten am 18. April 2011 zur Kenntnis nehmen, dass die Humanistische Union die Staatsleistungen an die Kirchen in Deutschland beseitigt sehen möchte. Nach Angaben der Humanistischen Union hätten die beiden Kirchen, katholisch und evangelisch, so die FAZ, in Deutschland seit 1945 Staatsleistungen in Höhe von insgesamt rund 14 Milliarden Euro erhalten. Die Gründe für die jährlichen Zahlungen des Staates an die Kirche sind, so die FAZ, vielfältig, Zitat, allgemein betrachtet sind sie die Folge der Entflechtung von Staat und Kirche und des damit einhergehenden, über mehrere Epochen verteilten Übergangs von Kirchengütern in staatliche Hände. Insbesondere für die katholischen Bistümer sind die Staatsleistungen zu einem bedeutenden Teil Kompensationen für Einnahmeverluste infolge der Enteignung von Kirchengut am Ende des Heiligen Römischen Reiches. Soweit das Zitat. Die Humanistische Union fordert die ersatzlose Aussetzung der Staatsleistungen an die Kirche, die die Humanistische Union für verfassungswidrig bezeichnet. Gemeint ist Artikel 138 Absatz 1 der Weimarer Reichsverfassung von 1919, der durch Artikel 140 des Grundgesetzes Bestandteil unserer heutigen Verfassung ist. Ich komme nachher darauf zurück, wir werden den Text dann auch nachlesen können. Die Humanistische Union, eine immer noch dem Antiklerikalismus, des politischen Liberalismus der Kulturkampfzeit des 19. Jahrhunderts verhaftete, aber nicht 1871, sondern 1961 gegründete Vereinigung, hat nur etwa 1200 Mitglieder. Die würden sich im Kölner Dom beinahe verlieren. Aber darunter sind Persönlichkeiten der Politik und des öffentlichen Lebens von Gewicht. Vorsitzende ist Rosemarie Will, Professorin für öffentliches Recht an der Humboldt-Universität zu Berlin und ehemalige Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg. Dem Beirat der Humanistischen Union gehören unter anderem der bekannte Pädagogikprofessor Hartmut von Hentig, der ehemalige Vizepräsident des Deutschen Bundestages Burkhard Hirsch, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag Renate Künast, jetzt Berliner Spitzenkandidatin ihrer Partei, die FDP-Politikerin und Bundesministerin der Justiz Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die Bundestagsabgeordnete und Bundesvorsitzende der Grünen Claudia Roth und die Bundestagsabgeordnete der SPD und ehemalige Bundesministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul an. Aber nicht nur die Humanistische Union fordert den Stopp der Staatsleistungen an die Kirchen. Der Generalsekretär der FDP, Christian Lindner, und andere, ich erinnere an den im vergangenen Jahr entstandenen Laizistenkreis in der SPD, machen mobil gegen die Staatsleistungen. Christian Lindner, der FDP-Generalsekretär, begründet das unter anderem mit dem Satz, ich zitiere, die alten Prägekräfte von Religion und Nation lassen nach, neue kulturelle und kosmopolitische Einflüsse nehmen zu. Zitat Ende. Diesem Satz wird niemand und auch ich nicht widersprechen. Er beschreibt die Wirklichkeit, in der wir leben. Aber dieser Satz enthält ein Totschlagargument. Er erinnert an das Wort des Philosophen Immanuel Kant, über das volle Recht des Staates am angemaßten Eigentum der Kirche. Kant schrieb 1797 im ersten Teil seiner Metaphysik der Sitten, den metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre, so heißt das Buch, ich zitiere, denn die Kirche selbst ist ein bloß auf Glauben errichtetes Institut. Und wenn die Täuschung aus dieser Meinung durch Volksaufklärung verschwunden ist, so fällt auch die darauf gegründete furchtbare Gewalt des Klerus weg und der Staat bemächtigt sich mit vollem Rechte des angemaßten Eigentums der Kirche. Zitat Ende. Kant begründet hier ein Recht des Staates, sich des Eigentums der Kirche zu bemächtigen, also das Kirchengut zu verstaatlichen. Er nennt das Eigentum der Kirche angemaßtes Eigentum und bezeichnet die Kirche als eine Einrichtung, deren Grund nur der Glaube ist. Und wenn der Glaube durch Volksaufklärung, so Kant, verschwunden ist, so hat die Kirche kein Recht mehr an ihrem Eigentum. So schrieben und so dachten am Ende des Jahrhunderts der Aufklärung viele. Aus der Feder eines Kant klang das aber weit überzeugender als in den Traktaten irgendwelcher Skribenten, die Journale und Broschüren mit antiklösterlicher Polemik füllten. Diese Literaturgattung gab es in den Jahrzehnten nach 1760 und besonders seit 1780, vor allem in Bayern und in Österreich, aber auch in Frankreich, Denis Diderot, La Religieuse und andere Texte wären zu nennen. Wobei Diderot sein Werk, seine Broschüre früh geschrieben aber es wurde erst posthum nach der Revolution publiziert. Er war vorsichtiger als so mancher Schreiber in deutschen Landen. Die Sätze des Königsberger Philosophen von 1797, die ich gerade zitiert habe, waren aber nicht der Grund oder die Ursache der 6 Jahre später durchgeführten Säkularisation in Deutschland des 6 Jahre später verabschiedeten Reichsdeputationshauptschlusses. Aber Kant lieferte mit diesen Sätzen die philosophische und rechtstheoretische Begründung für den Griff des Staates nach der Kirche und dem Kirchengut im Jahre 1803. Die Beamten der damaligen deutschen Staaten, die die Klöster aufhoben, das Eigentum inventarisierten, die Mönche fortschickten, die hatten in ihrem Studium, es waren alles Juristen, den Kant gelesen und lebten, egal ob sie evangelisch oder katholisch waren, in diesen Vorstellungen, die diese Sätze Kants ihnen vermittelt hatten. Ich möchte nun im Folgenden nach diesem Griff des Staates oder für die Zeit müssen wir sagen der Fürsten, nach der Kirche und nach dem Kirchengut und das heißt nach den Säkularisationen zunächst vor 1803, denn da gab es auch schon den Griff des Staates nach der Kirche und dann im Zusammenhang mit dem Reichsdeputationshauptschluss von 1803 fragen. Danach soll es dann um das Verhältnis von Staat und Kirche oder Kirche und Gesellschaft in Deutschland nach 1803 und bis heute im Zusammenhang, im Spiegel oder wie man heute sagt, im Fokus dieses Problems der Staatsleistungen gehen. Die Polemik, von der Sie gerade einen Einblick bekommen haben mit den Sätzen von Immanuel Kant, galt im 18. Jahrhundert nicht nur den Klöstern, sondern auch den geistlichen Fürstentümern und damit der für Deutschland seit dem Mittelalter charakteristischen kirchlich-politischen Doppelrolle der Bischöfe als Haupt der geistlichen Hierarchie und Leiter von Diözesen. Zugleich aber als Landesherren geistlicher Staaten mit weltlicher Regierungsgewalt. Der größere Teil des heutigen Landes Nordrhein-Westfalen bestand aus solchen Bischofsstaaten. Das Rheinische Erzstift des Erzbischofs und Kurfürsten von Köln mit seinen westfälischen Nebenländern, dem Herzogtum Westfalen und dem Fest Recklinghausen, das Hochstift Münster, das weit ins heutige Niedersachsen hineinreichte, und das Hochstift Paderborn. Hinzu kamen kleinere geistliche Territorien, in denen ein Abt oder eine Äbtissin regierte. Corneli Münster bei Aachen, Corvey an der Weser am Ende des 18. Jahrhunderts zum Bistum erhoben, Elten bei Emmerich, die Reichsabtei Werden an der Ruhr und das Fürststift Essen. Es bedurfte aber gar nicht der Aufklärung, um auch als Katholik an der kirchlich-politischen Doppelrolle von Bischöfen und Äbten Anstoß zu nehmen. Das Konzil von Trient hatte schon im 16. Jahrhundert die Bischöfe auf ihre geistlichen Funktionen konzentrieren wollen. Doch war das Konzil damit an der vom Adel beherrschten katholischen Reichskirche Deutschlands gescheitert. Die Aufhebung der Klöster und die Beseitigung der geistlichen Staaten konnten also um 1800 aus vielen Ecken und auch aus dem Binnenraum des Katholizismus mit Zustimmung rechnen. Dabei war die Sache, für die man 1646 auf dem Westfälischen Friedenskongress in Münster die Bezeichnung Säkularisation gefunden hatte, überhaupt nicht neu. Schon das Mittelalter hatte Säkularisationen gekannt, Klosteraufhebungen. Vor allem aber das 16. Jahrhundert. 1528 säkularisierte der gutkatholische Kaiser Karl V. das Hochstift Utrecht und schlug dessen Gebiet seinem niederländischen Territorialbesitz zu. Der Bischof von Utrecht wurde auf seine geistlichen Aufgaben beschränkt. Die Reformation spielte dabei keinerlei Rolle. Das war anders bei dem katholischen Hochmeister des Deutschen Ordens, Albrecht von Brandenburg, im späteren Ostpreußen, dem Staat des Deutschen Ordens. Albrecht von Brandenburg schloss sich der lutherischen Reformation an, säkularisierte sich selbst und den Ordensstaat und machte aus sich einen Herzog und aus dem Ordensstaat 1525 das weltliche Herzogtum Preußen. Ähnlich ging es mit den Bistümern Brandenburg, Havelberg, Meißen, Merseburg, Naumburg-Zeitz und Lebus. Hier drang überall die Reformation ein. Doch blieben Bistum und Domkapitel unter evangelischen Bistumsadministratoren bestehen, bis diese Bistümer zwischen 1564 und 1598 säkularisiert und ihr Gebiet Teil der Kurfürstentümer Brandenburg oder Sachsen wurde. Mit dem Westfälischen Frieden wurde 1648 eine Reihe weiterer, längst evangelisch gewordener geistlicher Fürstentümer säkularisiert. Es waren dies das Erzstift Magdeburg und die Hochstifte Halberstadt, Minden und Kamin, die Brandenburg erhielt, das Erzstift Bremen und das Hochstift Verden an der Aller, die an Schweden fielen, und die Bistümer Schwerin und Ratzeburg, die an Mecklenburg-Schwerin gelangten. Auch Abteien wurden aufgehoben, wobei die Abtei Hersfeld zu Hessen-Kassel und die Abtei Walkenried zu Braunschweig-Lüneburg kam. Die Säkularisationen von 1648 hatten mit den Säkularisationen von 1803 den unmittelbaren Zweck, die Entschädigung, lateinisch, der Friedensvertrag ist lateinisch geschrieben, heißt das pro equivalente, also als Äquivalent für Verluste, die Entschädigung also für Gebiets- und andere Verluste zur Grundlage. Das hatten sie gemeinsam. Im Falle Brandenburg 1648 als Entschädigung für den Verzicht auf Vorpommern zugunsten Bremens, im Falle Mecklenburg-Schwerins als Entschädigung für die Abtretung von Stadt und Hafen Wismar an Schweden und im Falle Braunschweig-Lüneburgs für den Verzicht auf Koadjutorien in Magdeburg, Bremen, Halberstadt und Ratzeburg. Für diese Verluste wurden die Fürsten entschädigt, indem sie in säkularisiertem Zustand geistliche Fürstentümer zugesprochen bekamen, die sie dann ihrem Gebet anschließen konnten. Der Westfälische Frieden führte dieses Entschädigungsmotiv, dass das Kirchengut zur Dispositionsmasse werden ließ, in das entstehende europäische Völkerrecht ein. Mit dem Frieden von Lunéville 1801 und mit dem Reichsdeputationshauptschluss von 1803 erfuhr dieses Entschädigungsmotiv eine neue Auflage. Überall dort, wo sich die Landesfürsten im 16. Jahrhundert der Reformation angeschlossen hatten, lag das Ende der Klöster, jetzt spreche ich nicht über geistliche Fürstentümer, sondern über Klöster, 1803 schon rund 250 Jahre zurück. Nehmen wir Hessen als Beispiel. In Hessen führte Landgraf Philipp 1526 die Reformation ein. 1527 wurden die hessischen Klöster aufgehoben, wovon rund 50 Institute betroffen waren. Zwei aufgehobene geistliche Institute, das Benediktinerinnenkloster Kaufungen bei Kassel und das Kanonissenstift Wetter bei Marburg, erhielt der hessische Adel zur Versorgung seiner Töchter. In dem säkularisierten Zisterzienserkloster Haina und im aufgehobenen Augustinerchorherrenstift Merxhausen sowie im ehemaligen Benediktinerkloster Gronau wurden Landhospitäler für Arme, Blinde, Kranke und Irre eingerichtet. Auch die 1527 gegründete Universität Marburg, die erste protestantische Universität, wurde aus Mitteln aufgehobener Klöster dotiert. Darüber hinaus sollten die Klostereinkünfte in einen gemeinen Kasten fließen, also ein staatliches Sondervermögen bilden. Rund 38% des eingezogenen Klostergutes fanden für Zwecke der Hof- und Landesverwaltung Verwendung. Dieses gute Drittel unterlag somit eindeutig der Säkularisation. Ich gehe nicht ein auf das ernestinische Kursachsen, das albertinische Herzogtum Sachsen, die welfischen Fürstentümer im heutigen Niedersachsen oder auf das Herzogtum Württemberg, möchte aber festhalten, dass in anderen protestantischen Ländern, so in dem im Spätmittelalter klosterreichen Ostfriesland, die Klöster völlig verschwanden. Dasselbe gilt für das England König Heinrichs des VIII., wo die Klöster 1535 und somit bereits in einer Zeit säkularisiert wurden, in der England zwar schon vom Papsttum getrennt, aber noch nicht protestantisch war. Im Übrigen fällt auf, dass im 16. Jahrhundert das Klostergut vielerorts für die Besoldung evangelischer Pfarrer sowie für Schulwesen oder Armenpflege Verwendung finden sollte und häufiger als staatliches Sondervermögen, wie im Falle des hessischen gemeinen Kastens erhalten blieb und nicht, wie 1803, dem allgemeinen Staatsfiskus zugeschlagen wurde. Das geschah in Hessen, wir haben die Zahl gehört, nur mit etwa 38% des Klostergutes bzw. seiner Erträge. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und im 18. Jahrhundert gab es zahlreiche Säkularisationsprojekte, die sich auf die Hochstifte, die geistlichen Fürstentümer, also bezogen. Sie alle blieben unausgeführt, weil die Voraussetzungen für die Anwendung des seit 1648 bekannten Entschädigungsmotivs nirgendwo gegeben waren. Verwirklicht wurden im 18. Jahrhundert jedoch, und zwar in großem Umfang, Klosteraufhebungen. Wichtig war vor allem die Säkularisation der Jesuiten, Kollegien, Jesuitenresidenzen und so weiter im Zusammenhang mit der in der gesamten katholischen Kirche 1773 durch Papst Clemens XIV. Vorgenommenen Aufhebung des Jesuitenordens. Das Jesuitenvermögen wurde von den Staaten eingezogen, säkularisiert, in denen es lag. Das galt auch für geistliche Staaten. Schon vor 1773, dem Jahr der Jesuitenaufhebung, begannen die Klosteraufhebungen in der österreichischen Monarchie, und zwar 1768 in der damals zu Österreich gehörenden Lombardei, dem Herzogtum Mailand. Nach 1780 setzte sich das unter Joseph II. In der gesamten Habsburger Monarchie von der belgischen Kanalküste bis nach Siebenbürgen im Westen des heutigen Rumänien fort. Am Anfang stand das josephinische Klosteraufhebungsdekret von 1782. Im Mai 1783 begann die zweite Säkularisationswelle, die sich bis 1787 erstreckte und zur Aufhebung von 700 bis 800 Klöstern in den österreichischen Niederlanden, Belgien, im heutigen Österreich, in Vorderösterreich, das ist der Süden des heutigen Baden-Württemberg, in Böhmen, in Mähren, in Ungarn, in Kroatien, Slowenien und so weiter fortsetzte. Diese zweite Säkularisationswelle in der österreichischen Monarchie hatte also das Ende zahlreicher Klöster zur Folge, vor allem kleiner, kontemplativer Klöster, einigen großen, dazu gehörten Zisterzienserstifte, Benediktinerstifte, konnten unter bestimmten Kautelen bestehen bleiben und blieben bestehen. Nach dem Vorbild des Ex-Jesuitenfonds von 1773, in die die Erträge der säkularisierten Jesuitengüter geflossen waren, wurde in Wien 1782 der staatliche Religionsfonds gebildet. Da hinein flossen die Erlöse aus dem Verkauf der Klosterbesitzungen, während daraus die Pensionen für die ehemaligen Mönche und Nonnen gezahlt wurden. Viel weiter ging die Französische Revolution. Am 2. November 1789 erklärte die Assemblée Nationale Constituante in Paris das gesamte Kirchengut zum Besitz der französischen Nation. Und das galt auch für die Pfarrgüter. Nach einem weiteren Beschluss der Nationalversammlung vom 19. Dezember 1789 sollten die Nationalgüter, also das säkularisierte Kirchengut, verkauft werden. Aus dem Verkaufserlös sollte eine Kasse zur Deckung des Haushaltsbedarfs und zur Tilgung der enormen Staatsschulden gebildet werden. Für die Zwischenzeit wurden neue Schulden aufgenommen, indem man Schuldverschreibungen, die bekannten Assignats, die Assignaten, ausgab, die mit dem erwarteten Gewinn aus den Nationalgüterverkäufen gedeckt werden sollten. 1790 wurden die Gelübde verboten und die geistlichen Korporationen aufgelöst. Nur die mit dem Erziehungswesen oder mit Armen- und Krankenpflege befassten Gemeinschaften blieben bis August 1792 bestehen. 1793 wurde die Säkularisation in Frankreich auf das gesamte Kirchen-, Fabrik- und Stiftungsvermögen ausgedehnt. Nur als Zwischenbemerkung zwischendurch, im September 1792 lagen in Paris die bestialischen Priestermorde. Ist mir immer sehr eindrucksvoll gewesen. Ich war Student in Paris im Institut Catholique und wohnte im ehemaligen Seminar de Carmes an der Rue de Vaugirard im 6. Arrondissement, da kann man noch heute die Blutflecken an der Kalkwand des Raumes über der Sakristei sehen, wo mehr als 160 Mönche und Nonnen und auch mehrere Bischöfe mit Äxten am 2. September 1792 ermordet wurden. Auch diese Seite konnte Säkularisation haben. So schlimm war es in Deutschland allerdings nirgendwo. 1801 schloss Napoleon Bonaparte damals noch erster Konsul, Kaiser wurde er erst 1804, mit Pius dem VI. Das Konkordat, dass nach diesen Jahren der Revolution die Beziehungen zwischen Staat und Kirche in Frankreich neu regelte. Zuvor hatte die nach dem Staatsstreich vom 18. Brumaire des Jahres 8 des Revolutionskalenders, das ist der 9. November 1799, erlassene postrevolutionäre Konsulatsverfassung die Unwiderrufbarkeit der Nationalgüterverkäufe verfügt. Papst Pius VII. War erst im Jahr zuvor, 1800, zum Papst gewählt worden und stand vor kaum zu lösenden Problemen. Der Kirchenstaat in Italien war von französischen Truppen ebenso besetzt wie die Stadt Rom. Napoleon wünschte das Konkordat und stellte gleichzeitig für den Papst unannehmbare Forderungen, die den nach Paris entsandten Kardinalstaatssekretär Ercole Consalvi zu weitreichenden Geständnissen zwangen. So erklärt sich, dass Pius VII. Pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, also für den Frieden und die Wiederherstellung der katholischen Religion, in Artikel 13 des Konkordates die Kirchengut- bzw. Nationalgüterverkäufe sanktionierte. Nachträglich gut hieß. Auch in Deutschland hatte es, unabhängig von den josephinischen Klosteraufhebungen, in den drei Jahrzehnten vor 1803 Säkularisationsvorgänge bezüglich der Klöster gegeben, die dem Mainzer Universitätsfonds oder der Gründung der Universität Münster und vor allem dem bayerischen Fiskus dienten. Ich kann darauf hier jetzt nicht eingehen. Nur so viel sei zu Bayern gesagt, dass der spätere leitende Minister des ersten bayerischen Königs, Maximilian des Ersten Josef, Graf Maximilian Josef von Montgela, die Grundlinien der späteren bayerischen Säkularisationspolitik schon lange vor 1803 konzipierte. Das geschah in seinem Memoir Instructif sur les droits des Ducs de Bavière en matière ecclésiastique, also in dem Instruktionsdenkschrift über die Rechte der Herzöge von Bayern in Kirchenangelegenheiten von 1789 und in seiner Ansbacher Denkschrift von 1796 mit dem Titel Memoir présenté à Monsieur le Duc. Eberhard Weiß, der Biograf Montgelas, schreibt zu diesem Memoir Instructif von 1789, ich zitiere, man steht am Vorabend, beziehungsweise in den Anfängen der Französischen Revolution. Noch ist nicht abzusehen, dass von Frankreich nach einem Krieg der Anstoß für allgemeine Säkularisationen in Deutschland kommen wird, obwohl der Gedanke auch im Reiche längst in der Luft liegt und in Teilbereichen schon verwirklicht ist. Montgela kann zunächst nur mit Einzelmaßnahmen von Fall zu Fall rechnen, auf die man sich durch Sammlung von Unterlagen und Bereitung des außen- und innenpolitischen Bodens sorgfältig vorbereitet. Zitat Ende. Die Teilbereiche, wo das in der Luft lag, das ist die antiklösterliche Publizistik, über die ich gesprochen habe. Und die Einzelmaßnahmen sind so etwas wie die bayerischen Teilsäkularisationen, die bereits vorgenommen wurden, oder die Aufhebung des Benediktinerinnenklosters Überwasser in Münster, aus dessen Gütern erweitert um das säkularisierte Jesuitengut die Universität Münster 1780 von einem Bischof, der gleichzeitig Erzbischof von Köln war, gestiftet wurde. Ich komme damit zum Reichsdeputationshauptschluss von 1803 und jetzt könnten wir die nächste Seite nehmen. Da steht dann auf hier und dann auf dem nächsten Blatt der entsprechende Text. In Deutschland erreichten die Säkularisationen, die also Jahrhunderte vorher begonnen hatten, ihren Höhepunkt im Jahre 1803. Die unmittelbare Vorgeschichte bildeten die beiden verlorenen Kriege Österreichs und Preußens gegen das Frankreich der Revolution und Napoleons. Der erste Koalitionskrieg der Jahre 1792 bis 1797 und der zweite Koalitionskrieg, der 1798 begann und für die deutschen Staaten mit dem Frieden von Lunéville 1801 endete. 1795 zog sich Preußen mit dem Frieden oder Sonderfrieden von Basel aus dem ersten Koalitionskrieg zurück, woraufhin Frankreich die rechtsrheinischen preußischen Gebiete, die es besetzt hatte, räumte, während es die linksrheinischen preußischen Gebiete, das war die linksrheinische Hälfte des Herzogtums Kleve, das Fürstentum Moers und das Oberquartier Geldern, aber besetzt hielt. In dem geheimen Zusatzabkommen von 1796 zu diesem Vertrag verzichtete Preußen zugunsten Frankreichs auf seine auf der linken Rheinseite gelegenen Gebiete. Dafür erhielt Preußen von Frankreich die Zusage einer Entschädigung, da haben wir es wieder, was wir schon von 1648 kennen, auf der rechten Rheinseite, wobei an eine Entschädigung durch das Hochstift Münster gedacht war. Seitdem, 1796, stand die Säkularisation der geistlichen Fürstentümer als Entschädigung für Gebietsabtretungen deutscher Fürsten an Frankreich auf der Tagesordnung der Politik. 1797 schloss Kaiser Franz II. Frieden mit der Französischen Republik. In Artikel 1 des geheimen Zusatzabkommens zum Friedensvertrag von Campo Formio gestand er Frankreich die Abtretung des linken Rheinufers, depuis la frontière de la Suisse au-dessous de Bâle jusqu'au confluent de la Nette au-dessus d'Andernach, also von Basel, von der Schweizer Grenze bei Basel bis an die Nette bei Andernach zu und erhielt dafür von Frankreich die Zusage der Säkularisation des Erzstiftes Salzburg und seiner Angliederung an Österreich. Salzburg sollte als Entschädigung dafür dienen, dass der Kaiser den zu Österreich gehörenden Breisgau mit Freiburg dem Herzog von Modena in Italien überlassen wollte, dessen Land gleichzeitig von Napoleon zu einer der italienischen oder von der Revolution schon zu einer der italienischen Tochterrepubliken der Französischen Republik geschlagen worden war. Doch hätte das alles noch anders kommen können, wenn der 1798 begonnene zweite Koalitionskrieg einen anderen Ausgang genommen hätte. Tatsächlich besiegelte der am 9. Februar 1801 im lothringischen Lunéville geschlossene Friedensvertrag den Verlust der linksrheinischen Gebiete an Frankreich, die bereits seit 1794 von Frankreich besetzt waren. Der Friedensvertrag, mit dem Köln und Bonn französische Städte wurden und das ganze linksrheinische Gebiet in vier französische Departements aufgeteilt wurde. Dieser Friedensvertrag bestimmte in Artikel 7, dass die weltlichen deutschen Fürsten, die durch diese Abtretung der linksrheinischen Gebiete an Frankreich ihre Länder oder Teile davon verloren, auf der rechten Rheinseite entschädigt werden und dédommagement qui sera pris dans le sein du dit empire erhalten sollten, also eine Entschädigung, die zu nehmen war, die genommen werden sollte aus der Mitte, aus dem Bauch dieses Reiches. Das setzte seit den preußisch-französischen Abmachungen von 1796, darüber habe ich gesprochen, die Säkularisation zumindest eines großen Teils der geistlichen Fürstentümer des rechtsrheinischen Deutschland voraus. Französisch Dédommagement heißt Entschädigung, wie das lateinische Quo Äquivalente von 1648. Im Einverständnis mit Russland, mit dem Frankreich im Oktober 1801 einen Vertrag über die beiderseitige Kontrolle der territorialen Neuordnung innerhalb Deutschlands einging, traf Frankreich Vereinbarungen über die Entschädigung mit Bayern, Württemberg und Preußen. Am 3. Juni 1802, einigten sich Frankreich und Russland auf einen Entschädigungsplan für die deutschen Fürsten. Die außerordentliche Reichsdeputation, ein Ausschuss des Reichstags in Regensburg, die am 24. August 1802 am Sitz des Reichstags zusammentrat, nahm diesen französisch-russischen Plan am 8. September 1802 nahezu unverändert an und verabschiedete ihn nach einigen weiteren Änderungen am 25. Februar 1803 als Reichsdeputationshauptschluss. Der Reichstag ratifizierte den Reichsdeputationshauptschluss am 24. März 1803, der Kaiser Franz II. Am 27. April desselben Jahres. Damit erreichte der Reichsdeputationshauptschluss die Qualität eines Reichsgesetzes. Viele der begünstigten Fürsten bzw. Staaten hatten die ihnen im Reichsdeputationshauptschluss zugesprochenen Entschädigungsländer jedoch schon im Herbst 1802 in Besitz genommen, nachdem am 8. September 1802 die Reichsdeputation diesen französisch-russischen Plan angenommen hatte. Mit dem Reichsdeputationshauptschluss wurden, abgesehen von den bereits von Frankreich annektierten auf der linken Rheinseite, alle geistlichen Fürstentümer des Reiches säkularisiert und von weltlichen Staaten annektiert. Ausnahmen bildeten nur die noch für einige Jahre verschont bleibenden Gebiete des Deutschen Ordens um Mergentheim und des Johanniterordens um Heitersheim sowie einige kleine Restgebiete. Diese wurden zu dem neuen geistlichen Kurfürstentum Aschaffenburg-Regensburg zusammengefasst, das bis 1810 bestand. Hauptnutznießer waren im Süden Bayern, Württemberg und Baden und im Norden Hessen-Darmstadt, das sich mit dem Herzogtum Westfalen bis an die Lippe in Westfalen nach Norden ausdehnte, ferner Preußen und Oldenburg. Doch gehörte auch Österreich zu den Gewinnern, wenn auch erst 1805. 1805 annektierte Österreich das säkularisierte Erzstift Salzburg, das 1803 zuerst an Ferdinand von Toskana gefallen war und 1809 an Bayern verloren ging, um erst 1816 endgültig an Österreich zu fallen. Preußen erhielt mit dem Reichsdeputationshauptschluss die kurmainzischen Gebiete mit Erfurt, das Hochstift Hildesheim und das Hochstift Paderborn sowie den wichtigeren Teil des Hochstifts Münster mit der Stadt Münster, außerdem die Reichsabteien Essen, Werden und Elten. Nun näher zu dem Reichsdeputationshauptschluss, von dem wir nur die beiden Folgeseiten sehen. Wir müssten noch eine Seite zurück. Zu den wenigen Änderungen des Reichsdeputationshauptschlusses gegenüber dem französisch-russischen Entschädigungsplan gehörte Artikel 35 und da fängt er an. Dieser Artikel 35 ging in der Fassung die Aufnahme in die endgültige in den endgültigen Gesetzestext des Reichsdeputationshauptschlusses fand, auf Bayern ein. Auf Bayern übte Druck aus in der Reichsdeputation und erreichte diese Fassung. Artikel 35 hat den Wortlaut, Sie können es nachlesen, alle Güter der fundierten Stifter, Abteien und Klöster in den alten sowohl als in den neuen Besitzungen katholischer sowohl als der augsburgischen Konfession Verwandten, also lutherischen, mittelbarer sowohl als unmittelbarer, werden der freien und vollen Disposition der respektiven Landesherren sowohl zum Behuf des Aufwandes für Gottesdienst, Unterrichts- und andere gemeinnützige Anstalten als zur Erleichterung ihrer Finanzen überlassen. Erst einmal bis dahin das Zitat. Dieser Artikel 35 ist in dieser Form die einzige nennenswerte Änderung des Reichsdeputationshauptschlusses, die so nicht in dem französisch-russischen Vertrag vorgesehen war. Artikel 35 enthielt eine reichsrechtliche Säkularisationsbefugnis, die weit über den Entschädigungszweck, das heißt über die Entschädigung für linksrheinische Verluste, hinausging. Das Dispositionsrecht aus Artikel 35 galt für alle Landesfürsten und nicht nur für die tatsächlich Geschädigten. Es ermöglichte auch solchen Fürsten, die keinerlei Verluste zu beklagen hatten, die Aufhebung sämtlicher Klöster und Stifte ihres Gebetes und die Einziehung ihres Immobilien- und Kapitalvermögens. Das Dispositionsrecht aus Artikel 35 war nicht auf Klöster und Stifte in den neuen Besitzungen beschränkt, also in den säkularisierten geistlichen Territorien. Es galt, und das war der Clou, im gesamten nach 1801 verbliebenen Reichsgebiet, also auch in den Altbesitzungen der Fürsten. Da erklärt sich, warum Bayern daran interessiert war, denn so konnte Bayern die reichen Abteien in Ober- und Niederbayern und in der Oberpfalz, die also schon vor der Säkularisation bayerisch gewesen waren, ebenfalls säkularisieren. Durch diese Ausdehnung des Dispositionsrechts auf die Klöster und Stifte der alten Besitzungen. Man versteht das Motiv der bayerischen Politik. Und damit noch nicht genug. Das Dispositionsrecht bezog sich auch nicht nur auf katholische Klöster und Stifte, sondern ermöglichte auch die Aufhebung und Enteignung evangelischer geistlicher Institute und gemischt konfessioneller Einrichtungen, wie der gemischt konfessionellen Damenstifte, die es relativ häufig gab. Ausgenommen von der Dispositionsbefugnis aus Artikel 35 war nach Artikel 63 des Reichsdeputationshauptschlusses unter Berufung auf den Westfälischen Frieden nur das Eigentum der Pfarrkirchen aller drei christlichen Konfessionen, Katholiken, Lutheraner, Reformierte. Das ist ein wichtiger Unterschied gegenüber dem Frankreich von 1789, wo ja auch das gesamte Pfarreivermögen säkularisiert wurde. Diese Eigentumsgarantie aus Artikel 63 bezüglich des Pfarrgutes fand 1919 Eingang in Artikel 138 Absatz 2 der Weimarer Reichsverfassung, der gemäß Artikel 140 des Grundgesetzes auch Bestandteil der heutigen Verfassung der Bundesrepublik Deutschland ist. Der Artikel 35 des Reichsdeputationshauptschlusses band die Dispositionsbefugnis der Fürsten, der Staaten am Klostergut jedoch noch an eine weitere Klausel. Und Sie sehen, das Zitat geht weiter. Die weitere Klausel lautet: unter dem bestimmten Vorbehalte der festen und bleibenden Ausstattung der Domkirchen, welche werden beibehalten werden. Zitat Ende. Also die Domkirchen, gemeint waren Domkapitel und Bischofssitze, die beibehalten blieben, deren feste und bleibende Ausstattung, das war der Vorbehalt, der wichtigere Vorbehalt. Diese die Domkirchen begünstigende Klausel ist der ursprüngliche Rechtsgrund für die Staatsleistungen oder Dotationen, die die Humanistische Union und andere heute beseitigt sehen möchten. Diese Bestimmung ging in das Konkordat des Königreichs Bayern mit dem Heiligen Stuhl von 1817, Artikel 4, ein. Dort heißt es, ich zitiere, wir haben es nicht da auf der Leinwand, Zitat, die Einkünfte zum Unterhalte der Erzbischöfe und Bischöfe Bayerns werden auf Güter und ständige Fonds gegründet werden, welche der freien Verwaltung der Erzbischöfe und Bischöfe übergeben werden, Zitat Ende. Für das Königreich Preußen ist die königliche Kabinettsorder vom 25. September 1834, die ähnliches bestimmte, zu nennen. Die Dotationsansprüche aus Artikel 35 gingen auch in das bayerische Konkordat, jetzt der Republik Bayern, des Freistaats Bayern von 1924 und in das preußische Konkordat von 1929 ein. Und da haben wir den Text auf dem Bildschirm. das preußische Konkordat, da müsste es stehen, ja. Und sie gingen ein in das Reichskonkordat von 1933 und das haben wir auf dem nächsten Bild sichtbar, den Text des Artikel 17 und 18 des Reichskonkordates. In das auch heute noch gültige preußische Konkordat von 1929 ist das Land Nordrhein-Westfalen als Rechtsnachfolger Preußens eingetreten. Das bayerische Konkordat von 1924 ist nach wie vor in Kraft. Das Reichskonkordat gilt nach Artikel 123 Absatz 2 des Grundgesetzes als Staatsvertrag des Deutschen Reiches mit dem Heiligen Stuhl auch heute noch, und zwar für diejenigen Bundesländer, die nicht wie Bayern oder wie die Nachfolgestaaten Preußens durch Länderkonkordate mit dem Heiligen Stuhl gebunden sind. Die Dispositionsansprüche aus Artikel 35 Reichsdeputationshauptschluss stehen auch hinter Artikel 138 Absatz 1 der Weimarer Reichsverfassung. Das müsste jetzt auf dem nächsten Bild zu sehen sein. Da ist etwas durcheinander geraten, das ist es wohl noch nahe. Gehen Sie noch mal vor, was steht denn da? Das ist das Reichskonkordat, also noch ein Stückchen weiter. Und noch, ja, da geht's los mit der Weimarer Reichsverfassung und wo von Religionsgesellschaften die Rede ist, da ist es immer die Weimarer Reichsverfassung. Ich lese das Zitat vor und ich hoffe, dass Sie es da auch alle lesen können. Artikel 138 Absatz 1 Weimarer Reichsverfassung. Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst werden. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf. Das steht da auch auf dem Bildschirm. Über Artikel 140 des Grundgesetzes ist dieser Verfassungsartikel von 1919 bis heute geltendes Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Die in diesem Verfassungsartikel vorgesehene landesgesetzliche Auflösung der Staatsleistungen, Sie lesen es dort, ist aber nie erfolgt. Warum ist sie nie erfolgt? Weil das Reichsgesetz, das die Grundsätze regeln sollte, nie zustande kam. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf, was da oben steht. Das ist nie erfolgt. Die Staatsleistungen deshalb, wie die humanistische Union, als verfassungswidrig zu bezeichnen, stellt die Verfassung geradezu auf den Kopf. Stattdessen wirkt Artikel 138 Absatz 1 der Weimarer Reichsverfassung als Bestandteil des heutigen Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 173 der Weimarer Reichsverfassung, der besagt, dass, Zitat, bis zum Erlass eines Reichsgesetzes gemäß Artikel 138 die bisherigen auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften bestehen bleiben. Zitat Ende. Diese Regelung gilt über Artikel 140 des Grundgesetzes als Verbot einer Ablösung der säkularisationsbedingten Staatsleistungen an die Kirchen. Das jedenfalls ist die herrschende Meinung der Rechtslehre zu diesem Punkt. Im Bereich der evangelischen Kirchen beruhen die Staatsleistungen auf Gewohnheitsrecht, das auf die Einziehung des Kirchengutes als Folge der Reformation im 16. Jahrhundert zurückgeht, darüber habe ich ja gesprochen, sowie auf Paritätsgrundsätzen gegenüber der katholischen Kirche. Noch beim Vertrag des Landes Nordrhein-Westfalen mit dem Heiligen Stuhl über die Errichtung des Bistums Essen von 1956, wir sind hier ja im Bistum Essen, stand diese Klausel aus Artikel 35 Reichsdeputationshauptschluss im Hintergrund, nämlich bei der Festlegung der Personal- und Sachdotation des Landes für das neue Bistum, weil der Staat beziehungsweise Vorgängerstaaten heutiger Bundesländer 1803 das Kirchengut und insbesondere das Klostergut säkularisierte, leistet der Staat in Gestalt der Bundesländer heute finanzielle Zuschüsse an die katholische Kirche unter anderem für die Gehälter der Bischöfe und der Domkapitulare. Die herrschende Meinung der Rechtslehre kann sich ändern. Die Sätze von Immanuel Kant, wonach mit dem Verschwinden des Glaubens das Recht des Staates, sich des Eigentums der Kirche zu bemächtigen, auflebt, steht im Raum. Was rechtliche und auch verfassungsrechtliche Garantien letztlich wert sind, zeigt der Reichsdeputationshauptschluss von 1803, der gegen den Westfälischen Frieden und damit gegen das damals geltende Verfassungsrecht des Reiches verstieß, denn der Westfälische Frieden war eine der Verfassungsurkunden des Reiches. Das ist in demokratischen Rechtsstaaten keineswegs grundsätzlich anders als in halbabsolutistischen Fürstenstaaten. Die Juristen der Kanzlei des Erzkanzlers des Reiches, die 1803 zur Ratifizierung des Reichsdeputationshauptschlusses ein Reichsgutachten, genanntes Rechtsgutachten, zu erstatten hatten, wussten um die Verfassungswidrigkeit des Reichsdeputationshauptschlusses. Aber sie sahen sich in dem Dilemma zwischen 150 Jahre altem Verfassungsrecht und aktueller Politik und stellten entschuldigend fest, die Säkularisation des Kirchengutes sei, Zitat, das einzige Mittel, den für das Wohl des gesamten deutschen Vaterlandes und die Erhaltung des Reichsverbandes selbst so notwendigen Ruhestand zu befestigen. Zitat Ende. Auch heute wird argumentiert, die Klausel über die feste und bleibende Ausstattung der Domkirchen im Reichsdeputationshauptschluss sei ja schon mehr als 200 Jahre alt. Die Verhältnisse hätten sich gewandelt. Die, Zitat, alten Prägekräfte der Religion, Zitat Ende, so der FDP-Generalsekretär, hätten nachgelassen. Aber, so ist zu ergänzen, das frühere Klostergut ist größtenteils noch immer in staatlichem Besitz. Dass das Land Nordrhein-Westfalen, dass das Land Baden-Württemberg, dass der Freistaat Bayern die größten Waldbesitzer Mitteleuropas sind, verdanken sie der Säkularisation von 1803. Etwa der größte Teil der Wälder des oberen Sauerlandes und bis hinunter an den Haarstrang, das ist nahezu alles Klosterbesitz gewesen vor 1803, heute ganz überwiegend staatlicher Forstbesitz des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Beispiele ließen sich vermehren, auch die Museen und die Bibliotheken Münchens und anderer Metropolen sind voll von säkularisiertem Klostergut. Lange vor dem Konzil, ich meine das Zweite Vatikanische, nämlich 1954 verfasste Karl Rahner seinen Aufsatz Theologische Deutung der Position des Christen in der modernen Welt. Und wenn wir nochmal ganz nach vorne fahren, sehen Sie im Titel dieses Vortrags ein Zitat aus diesem Vortrag von 1954. In diesem Vortrag, er wurde in Köln gehalten und dann als Aufsatz publiziert, Theologische Deutung der Position des Christen in der modernen Welt, findet sich Erhellendes auch zu unserem Thema. Zum Beispiel der Satz, ich zitiere, das Christentum ist, wenn auch in sehr verschiedener Dosierung, überall in der Welt und überall auf der Welt in der Diaspora. Es ist als Wirkliches überall zahlenmäßig eine Minderheit. Die mittelalterlich-neuzeitliche, also die bäuerliche und individualistisch-kleinbürgerliche Christenheit wird in immer schnellerem Tempo verschwinden. Zitat Ende. Das war 1954, nicht 2011. Rahner spricht vom, Zitat, Wissen um das heilsgeschichtliche Muss dieser Diaspora-Situation. Da haben Sie das heilsgeschichtliche Muss. Er schreibt, wieder Zitat, jede irdische Institution will sich durchsetzen. Ihre innere Berechtigung beurteilt sie nach dem Maße der greifbaren, rasch realisierbaren Chancen ihres totalen Sieges. Dem Christentum aber Und der Kirche ist von seinem Stifter nicht bloß die Verheißung eines Bestandes bis zum Ende der Zeiten mitgegeben, sondern die ebenso deutliche Verheißung, dass sein Werk immer ein Zeichen des Widerspruchs und der Verfolgung, des erbitterten, ja weltlich gesehen hoffnungslosen Kampfes sein werde. Zitat Ende. Und noch einmal Rahner, Zitat, wir haben also durchaus das Recht, ja fast die Pflicht, damit zu rechnen und nicht verstört zur Kenntnis zu nehmen, dass die Form des öffentlichen Daseins der Kirche sich wandelt, dass die Kirche überall die Aspora-Kirche wird, Kirche unter vielen Nicht-Christen. Das ist ein heilsgeschichtlichen Smuss. Zitat Ende. 1954, es waren noch keine Muslime in Deutschland angekommen. Christen unter vielen Nicht-Christen, das ist heute die Situation. Ich habe heute Nachmittag die Heilige Messe gelesen im Kloster der Klarissen in Köln-Kalk, einem Ortsteil von Köln, der heute eine nicht-christliche, eine muslimische Bevölkerungsmehrheit hat. Und noch einmal Rahner, Zitat, das Christentum wird aus einem Nachwuchs-Christentum ein Wahl-Christentum. Die Kirche der Diaspora wird die Kirche einer Zeit sein, in der andere staatliche und kulturelle Institutionen in Schule, Forschung, Kulturschaffen und so weiter Funktionen ausüben und dafür Organe entwickeln werden, die früher einmal von der Kirche ausgeübt wurden. Der Klerus wird nicht einfach mehr zu den höheren, privilegierten Ständen der Gesellschaft gehören. Überhaupt werden sich nicht mehr so sehr streitend oder konkordatär die Kirche und der Staat gegenüberstehen. Denn dieses Verhältnis der Vergangenheit beruht auf der Tatsache, dass alle oder fast alle gleichzeitig Staatsbürger und Kirchenbürger waren. In Zukunft wird die Berührung von Staat und Kirche viel mehr im Einzelnen und über sein Gewissen geschehen. Denn der Staat ist eben zum großen Teil nicht-christliche Bevölkerung, die also zum guten Teil uninteressiert ist an den christlichen Interessen. Wir haben den Traum eines homogenen christlichen Abendlandes immer noch nicht ganz ausgeträumt. Aber wir haben die Diaspora-Situation des Christentums nicht nur als eine bloß bedauerliche Tatsache, sondern auch als ein vorausgesagtes heilsgeschichtliches Muss zu betrachten. Zitat Ende. Wie gesagt, das war 1954. Aktuell ist die Aussage von Kardinal Walter Kasper, der im Jahre 2000 feststellte, dass die großen Kirchen, der katholischen, dass den beiden großen Kirchen, der katholischen wie der evangelischen, der Wandlungsprozess noch bevorstehe, den die evangelischen Freikirchen schon vorweggenommen hätten. Gemeint ist der, Zitat, Abschied von der konstantinischen Epoche der Kirche. Zitat Ende. Aktuell ist auch die Stellungnahme von Kardinal Kurt Koch, seinem Nachfolger an der Kurie in Rom, der noch als Bischof von Basel sagte, dass nach dem konstantinischen Zeitalter, in dem man Christ durch Geburt wurde und wie selbstverständlich in die Kirche hineinwuchs, der, Zitat, Referenzrahmen der Kirche, nicht mehr der Staat, sondern die Gesellschaft, die Öffentlichkeit sei. Zitat Ende. Nicht nur eine Tatsache, sondern ein heilsgeschichtliches Muss war auch die Säkularisation von 1803. In der historischen Forschung, gerade auch in den zahlreichen Veröffentlichungen um das Gedenkjahr 2003, ist die positive Neubewertung der Säkularisation von 1803 durch katholische Theologen und übrigens auch durch katholische Bischöfe unübersehbar. Dazu zwei Zitate von Kirchenhistorikern. Das erste Zitat von dem vor wenigen Tagen gestorbenen katholischen Priester und Kirchenhistoriker Erwin Gatz. Zitat, die Pfarrei, die als grundlegende Größe des kirchlichen Lebens seit dem Tridentinum und noch mehr seit dem 18. Jahrhundert wachsende Wertschätzung gefunden hatte, wurde durch die Säkularisation aufgewertet. Durch die Vermögenssäkularisation verlor die Kirche im Reich zwar viel, aber keineswegs alles, und in mancher Hinsicht geriet die Säkularisation ihr sogar zum Vorteil. Zitat Ende. Und das zweite Zitat von dem Laientheologen und katholischen Kirchenhistoriker Dominik Burkhardt, der seinerseits den evangelischen Allgemeinhistoriker Thomas Nipperdey zitiert: Die Kirche im Alten Reich war größtenteils eine Adelskirche gewesen. Die Situation änderte sich durch die Säkularisation schlagartig. So war die Säkularisation für die Kirche nicht nur Verlust, sondern vielleicht in größerem Maße, als sie selbst wahrhaben will, auch Gewinn. In ihrem Gefolge wurde die Kirche paradoxerweise keine säkulare, sondern ganz im Gegenteil eine religiöse, auf die Religion konzentrierte Institution und Gemeinschaft. Zitat Ende. Ja, und nun noch als drittes Zitat das Wort eines Bischofs, der Erzbischof von Köln, Kardinal Meißner, 2003. Wie gut, dass es die Säkularisation gab, denn sonst wäre ich hier in Köln ja auch für die Müllabfuhr zuständig. Den geistlichen Fürstentümern weint niemand eine Träne nach. Trotz des Satzes, unterm Krummstab ist gut Leben. Die geistlichen Staaten waren eine kirchengeschichtliche Fehlentwicklung seit dem hohen Mittelalter und standen in offenem Widerspruch zum Konzil von Trient. Anders zu bewerten ist die Klostersäkularisation. Mit dem Verschwinden der Klöster verschwanden Orte der Spiritualität. Das 18. Jahrhundert, die Aufklärung, auch die katholische Aufklärung, hatte mit ihrem verengten Nützlichkeitsbegriff Erscheinungen wie das Chorgebet nur noch als nutzloses Tun wahrgenommen. Dabei ist einzuräumen, dass Spiritualität und Chorgebet am Ende des 18. Jahrhunderts in manchen Klöstern im Argen lagen. Aber das Jahr 1803 ließ das Chorgebet überall und auch dort, wo es nicht im Argen lag, verstummen. Die katholische Bevölkerung weinte den Mönchen und Nonnen selten eine Träne nach. Man sah diejenigen gar nicht ungern fortgehen, denen man noch gestern Hand- und Spanndienste zu leisten und Pachtzinsen zu zahlen hatte. Als aber die Kirchen in Pferdeställe, Getreidemagazine oder Munitionsdepots verwandelt und die Gnadenorte geschlossen waren, da wurde der Verlust bemerkbar. Erst der Verlust ließ das Verlorene wertvoll erscheinen. Es meldete sich das Verlangen vieler Menschen nach Spiritualität, das im 19. Jahrhundert neue Klöster entstehen ließ, so viele, dass wir um 1900 in Deutschland mehr Klöster hatten als um 1800. Und weil dieses Verlangen sich meldete und zu neuen Klostergründungen oder Wiedergründungen führte, deshalb wurden im 19. Jahrhundert auch wurde wieder der Chorgesang angestimmt, und deswegen können wir den Chorgesang der Mönche und Nonnen auch heute wieder hören, von Maria Lach bis Beuron und so weiter. Aber das war 19. Jahrhundert. Jetzt haben wir 2011. Die Stadt Köln hat 1 Million Einwohner. Davon gehören seit der Kirchenaustrittswelle im Zusammenhang mit den Missbrauchsskandalen 2010, aktuell, in der letzten Woche wurde die Statistik veröffentlicht, nur noch 390.000, also eine deutliche Minderheit der katholischen Kirche an, wobei die Tendenz weiter abwärts geht. Und das in Köln, in der immer noch am stärksten katholisch geprägten der großen Städte Deutschlands, stärker als München. Jetzt, in dieser Situation, meldet sich Kant wieder zu Wort. Ich bin Kirchenhistoriker und nicht zuständig für Zukunftsprognosen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir in absehbarer Zeit ganz arm sein werden, noch ärmer Als Karl Rahner sich das 1954 mit seiner Diaspora-Diagnose dachte. Vielleicht so arm wie die Kirche in Frankreich, die das konstantinische Zeitalter schon mit der Laïcité von 1905 verlassen hat. Aber die arme Kirche Frankreichs setzt spirituelle Potenziale frei, deren Voraussetzung vielleicht gerade materielle Armut ist. Das zeigt, dass Säkularisation nicht nur eine Tatsache ist, deren Entstehung, Verlauf und Auswirkungen man historisch erforschen kann, wie ich das seit mehr als 30 Jahren mache, sondern auch ein heilsgeschichtliches Muss, mit dem die Kirche auf ihre eigentlichen Aufgaben, die Verkündigung des Wortes Gottes, die Verwaltung der Sakramente und der diakonale Dienst für die Armen und Benachteiligten zurückgeführt wird. Dieser Prozess dauert an und ist noch nicht an sein Ende gekommen. Vielen Dank.
Wir können jetzt wie immer Fragen stellen. Pater Jakobus wird mit dem Mikrofon herumgehen.
Ich hätte ja eigentlich lieber gehabt, jemand anders hätte die erste Frage gestellt. Sie haben ja auf die Auswirkungen dieses Prozesses den Sie ausführlich beschrieben haben, hingewiesen. Aber eine Frage, wie ist das insbesondere mit den Universitäten? Darauf sind Sie jetzt ja an sich nicht eingegangen. Die katholischen Fakultäten der Universitäten spielen ja doch gerade hier im deutschen Sprachraum eine große Rolle. Das gilt in anderen westlichen Ländern nicht in gleichem Umfang. Und da ist ja diese Berührung von Staat und Kirche noch immer sehr intensiv. Andererseits hat das ja auch den Vorteil, es hat Nachteile, aber auch Vorteile. Vorteil, dass dadurch die Priesterausbildung sich dem gesamten wissenschaftlichen Prozess stellen muss und stellen kann, was ja auch zur Bedeutung der deutschen Theologie in der, also weltweit geführt hat, sichtbar ja auch eben in unserem jetzigen Papst, nur ein Beispiel zu nennen. Können Sie dazu noch etwas sagen?
Ja, natürlich. Mit der Säkularisation gehen etliche höhere und hohe katholische Bildungseinrichtungen verloren. Das gilt vor allem für die katholischen Gymnasien, die ja oft von Klöstern getragen waren. Es gehen auch viele universitäre Einrichtungen verloren. Katholische Universitäten im 17. und 18. Jahrhundert sind entweder, mit Ausnahme der Universität Salzburg, die der Benediktinerorden trägt, wo der die Professoren stellt, Jesuitenuniversitäten, Beispiel Paderborn, wo also der Jesuitenorden eine Zwei-Fakultäten-Universität betreibt eine philosophische und eine theologische Fakultät und die Professoren stellt. Oder es sind Universitäten, meistens ältere, wo man vier Fakultäten hat und wo der Jesuitenorden die philosophische und die theologische Fakultät besetzt, Beispiel Köln. So ist die Situation im 17. und 18. Jahrhundert. Mit der Aufhebung des Jesuitenordens 1773 geht da schon ein großer Verlust einher. Einige dieser Universitäten werden geschlossen, andere bleiben als staatliche Universitäten bestehen, zum Beispiel Ingolstadt, Jesuitenuniversität, wird dann über Landshut nach der napoleonischen Zeit nach München verlegt. Paderborn bleibt auch bis 1810 bestehen, in staatlicher Gestalt, aber unterfinanziert und so weiter. Es geht also vieles verloren. Anderes entsteht neu. Ich habe von Münster gesprochen, 1780 gegründet, auf säkularisiertem oder fundiert, finanziert mit den Mitteln aus Klostersäkularisation. Einmal das Jesuitengut und zum anderen das reiche Benediktinerstift oder Kloster, Frauenkloster Überwasser. Das ist jene Kirche, wenn Sie vom Dom in Münster den Hügel hinuntergehen, auf der anderen Seite des Flusses A. Das war ein reiches Benediktinerkloster. Also wir haben erhebliche Verluste des katholischen Bildungswesens. Wir haben aber auch das ein oder andere, was neu kommt. Münster, auch Bonn ist eine 1786 neu gegründete Universität. Auch da spielt Säkularisationsgut als Fundation eine Rolle. Auch das in einem geistlichen Fürstentum, nämlich dem Kurfürstentum, dem Erzstift Köln. Wie weit der Verlust geht, sieht man vor allem an den Bibliotheken. Da geht also gerade die wertvollen Handschriften des Mittelalters, die gehen in die großen Fürstenbibliotheken, nach München, nach Darmstadt und so weiter. Aber das Allgemeingut, die Unterrichtsbibliotheken, die Lehrbibliotheken, das ist ja alles lateinisch geschrieben und das verstehen diese kantianisch gebildeten Beamten nicht. Und das wird ja oftmals vernichtet und weggeworfen. Es geht sehr vieles unter. Also erhebliche Verluste des katholischen Bildungswesens, das in der frühen Neuzeit, im 16., 17. Jahrhundert ja konfessionell gespalten ist. Es gibt katholische Universitäten und protestantische Universitäten und vor dem 18. Jahrhundert praktisch keine Übergänge und dann ganz wenige, da gibt es dann mal einen Katholiken, der in Göttingen studiert oder so etwas, im Laufe des 18. Jahrhunderts. Die katholischen Universitäten haben erhebliche Potenziale. Diese Potenziale gehen großenteils unter. Dann kommt die napoleonische Zeit, eine sehr schwierige, auch ökonomisch sehr schwierige Zeit und nach ihrem Ende eine große Neuordnung, eine Neuordnung der kirchlichen Landschaft in Deutschland. Unsere heutigen Bistümer entstehen ja praktisch neu durch Konkordate oder im Falle protestantischer Staaten wie Preußen Staatsverträge mit dem Heiligen Stuhl. So entsteht das Bistum Paderborn, das heutige Erzbistum, das große Teile des alten Erzbistums Köln etwa umfasst und alles wird neu geordnet und so auch die Universitäten. Die Universitäten im 19. Jahrhundert sind protestantisch dominiert, selbst im katholischen Bayern, wo wir im 19. Jahrhundert drei Universitäten, München, Erlangen und Würzburg haben. Das Protestantische dominiert die Wissenschaft, das Katholische steht im Hintertreffen. Es gibt vielfach katholisch-theologische Fakultäten, das sind aber staatliche Fakultäten an diesen staatlichen Universitäten. Ihr Bestand beruht auf konkordatären Abmachungen der einzelnen deutschen Staaten mit dem Heiligen Stuhl. Frühe Neuzeit, 16. bis 18. Jahrhundert, also ein reiches, blühendes katholisches Universitätswesen, das großenteils untergeht, wie auch die Universität Köln 1798 geschlossen wird. Einiges kommt neu, vor allem Münster und Bonn als Universitäten der katholischen Aufklärung. Dann nach der napoleonischen Zeit unter absoluter protestantischer Dominanz ein staatliches Universitätswesen mit der neu gegründeten 1810 eröffneten Universität Berlin als Musteruniversität. Und preußische Besonderheit, die dann in Tübingen, in Württemberg nachgeahmt wird, zwei theologische Fakultäten an einer Universität, das haben wir in Breslau und in Bonn zunächst, kommt dann später auch woanders, 1962 auch hier in Bochum, also eine evangelische und eine katholische Universität am selben Ort. Der Glanz oder die internationale Bedeutung katholischer Theologie im 19. Jahrhundert ist dann eine Entwicklung, die im Laufe des 19. Jahrhunderts einsetzt, da haben wir eine Tübinger Schule und anderes mehr. Das ist eine neue Generation und eine spätere Entwicklung. Das Hauptdatum, das also hier als Ergebnis zu nennen ist, ist das Zurücktreten einer katholischen Führungsrolle zugunsten einer ganz protestantisch dominierten Universitätswelt im 19. Jahrhundert, in der Katholiken in allen Fakultäten, auch als Juristen oder als Historiker, erhebliche Berufungsnachteile auf Lehrstühle hatten. Die mussten auf eine akademische Karriere verzichten oder nach Österreich gehen. Innsbruck war so eine Asyluniversität für deutsche Privatdozenten. Also dieses ins Hintertreffen geraten spielt dann eine große Rolle als Folge dieser Vorgänge. Habe ich Ihre Frage damit einigermaßen beantwortet? Oder möchten Sie noch eine Präzisierung?
Dann hätte ich eine Frage an Sie, und zwar, was ist aus den vielen Ordensberufen oder aus den Mönchen und Nonnen geworden, die durch die Auflösung der Klöster praktisch keine Heimat mehr hatten?
Ja, im 16. Jahrhundert gibt es keine Regelung. Im 16. Jahrhundert, infolge der Reformation, lösen sich viele Klöster auf oder werden zwangsmäßig aufgelöst. Die zwangsmäßig aufgelösten, da werden die Mönche und Nonnen verjagt. Wo sie freiwillig selbst aus eigenen Stücken zur Reformation übergehen, werden die Mönche protestantische Pfarrer und die Nonnen Pfarrfrauen. Luther, der ehemalige Augustiner-Eremitenmönch, wird Reformator und seine Ehefrau, eine ehemalige Zisterzienser-Nonne, Katharina von Bora. Das ist 16. Jahrhundert. Für die Jesuiten 1773 gibt es ein Pensionierungssystem. Die werden pensioniert, Jesuitinnen gibt es nicht. Die Jesuiten sind praktisch alle geweihte Priester. Die werden dann als Ex-Jesuiten Lehrer oder Priester als Pfarrer in der Pfarrseelsorge eingesetzt. 1803 im Reichsdeputationshauptschluss gibt es genaue Regelungen über die Pensionshöhen, unterschieden nach Äbten und nach Patres und nach Fratres und nach Novizen, und das dann noch einmal unterschieden nach reichen und armen Klöstern. Da wird immer eine Höchstsumme genannt, also zum Beispiel 3000 Reichstaler für einen Abt, und als eine niedrigste Summe 1000 Reichstaler etwa, und immer kommt die niedrigste Summe dann zur Auszahlung. Die Staaten halten sich einigermaßen an diese Regelung. Also Mönche und Nonnen werden pensioniert, aber auf dem niedrigsten vorgeschriebenen Level. Oft kommen die Pensionszahlungen unpünktlich, aber sie kommen. Die Pensionszahlungen sind eine Belastung für den Staat. Die Staaten, die ja Gewinn machen wollten durch das Säkularisieren des Klostergutes. Viele Mönche und Nonnen erwiesen sich als relativ langlebig, und solange die lebten, musste die Pension gezahlt werden. Das Problem bei den Männern war nicht sonderlich groß. Die meisten Männer, sofern sie nicht alt und schwach waren, konnten in der Pfarrseelsorge untergebracht werden oder Lehrer werden. Mit erheblichen inhaltlichen Widersprüchen, vorher polemisiert man gegen die aller Aufklärung widersprechenden Klostergymnasien, und anschließend nach der Säkularisation macht man die Lehrer der Klostergymnasien zu Lehrer staatlicher Gymnasien. Also bei den Männern war das Problem nicht so gravierend, bei den Frauen war es erheblich gravierend. Frauen, die jung waren, konnten in ihre Familien zurückkehren. Aber nun, was machen Sie mit 60- oder 70-jährigen Nonnen, die ein Leben in der Klausur verbracht haben? Das ist ein ganz hartes Schicksal gewesen. Lange hat man sich als Historiker gar nicht darum gekümmert. In den letzten 15 Jahren gibt es einige Dissertationen, die das beleuchten, das Schicksal der säkularisierten Nonnen. Auf niedrigem Niveau bekommen sie eine Pension und leben dann plötzlich außerhalb der gewohnten Welt. Und es gibt in dieser Gesellschaft, Anfang des 19. Jahrhunderts, die ja keine Frauenberufe kennt, die ja eigentlich nur die verheiratete Frau oder die Witwe kennt und noch die Prostituierte. Das sind die einzigen Frauenexistenzen, die die Gesellschaft gekannt hat. Aber eine Frau wie heute, die unverheiratet ist und einem Beruf nachgeht, hat es noch nicht gegeben. Die Behandlung ist in den einzelnen Staaten Deutschlands unterschiedlich gewesen. In manchen war man großzügiger, erlaubte etwa einer Gruppe, 3 oder 4 pensionierten Nonnen, gemeinsam zu leben. Die konnten ein Haus mieten, gemeinsam leben und sogar ihr gemeinsames Leben in bescheidener Form fortsetzen, lebten dann manchmal zusätzlich davon, dass sie eine Nähschule oder so etwas eröffneten. Das ist ganz wichtig für Gender Studies und Frauengeschichte, weil diese Nähschule ja Schülerinnen hatte und weil damit ein Ansatz für Frauenberuf entstand. Und diese Schülerinnen war dann die erste Generation von Lehrerinnen, die wir dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts finden. In anderen deutschen Staaten wurde ihnen das Zusammenleben in einer solchen Wohngemeinschaft verboten, wurde ihnen verboten, eine ähnliche Kleidung zu tragen, weil das an
Klostervergangenheit erinnert hätte, wurden sie also strengen, strikten Einschränkungen unterworfen. Ein großes Problem waren die Gelübde. Die hatten ja alle mal Gelübde abgelegt, ewige Profess. Und niemand hat sie von diesen Gelübden entbunden. Weder die Männer noch die Frauen. Gewissensprobleme, die dadurch entstanden. Auch das ist ein gewichtiger Punkt. Also die Männer hatten es relativ einfach. Die Frauen hatten es außerordentlich schwer. Je älter sie waren, desto schwerer. Und je strenger die staatliche Gesetzgebung war, noch einmal schwerer. Aber es wurzelt hier ein Stück von Frauenemanzipation, weil es einigen dieser pensionierten Nonnen gelungen ist, gemeinsam zu leben, zu dritt oder viert, und dann so etwas zu machen, wie zum Beispiel eine Nähschule für junge Mädchen. Und das ist für die Zeit um 1815 ein Ansatz für selbstständiges Frauenleben. Zusammenleben als Konvent war praktisch unmöglich. Es hat ja einige Fälle gegeben, wo ehemalige Nonnen oder ehemalige Mönche, wenn die Familie über Wohlstand verfügte, das ehemalige Kloster gekauft haben. Aber ein Konvent eröffnen durften sie nicht. Die ersten Klöster entstehen im Laufe des 19. Jahrhunderts. Ich sprach von Beuron, Augustiner Chorherrenstift, seit dem hohen Mittelalter an der oberen Donau gelegen, säkularisiert vom Fürsten von Hohenzollern Sigmaringen, dessen Schwiegertochter, eine gute Katholikin, hat ein paar Jahrzehnte später das Kloster wiederhergestellt und dann mit Benediktinern besetzt, die heutige Erzabtei Beuron. Ähnlich Maria Lach, mittelalterliches Benediktinerkloster. Da kommen im 19. Jahrhundert die Jesuiten hin. Die geben das im Kulturkampf auf, weil die Jesuiten verboten werden, und dann kommen die Benediktiner und erwerben es, und die sind ja heute noch da, von den Jesuiten. Das erste Kloster in Preußen, das wieder entsteht, ist 1860 das Dominikanerkloster in Düsseldorf gewesen, und das zweite das Dominikanerkloster in Berlin-Moabit. Und dann kommt eine Welle, und wir haben nach dem Kulturkampf, also in den 1890er Jahren, geradezu eine Explosion an Konventen überall in Deutschland. Der aufgehobene Jesuitenorden wird ja 1814 wiederhergestellt in Rom und kehrt 1820 nach Deutschland zurück. Also das ist alles die Wiederkehr des Katholischen. Aber die entscheidenden und die größten Opfer, wenn man das auf der menschlichen Ebene sieht, die größten menschlichen Opfer hatten die Nonnen zu bringen. Weil die keine Alternative hatten. Die Männer, die Mönche, konnte man in der Pfarrseelsorge oder im Schulunterricht einsetzen. Und das taten die Staaten auch gerne, weil in dem Augenblick nämlich die Pensionszahlungen entfielen. Aber das Ganze war für den Staat eine Fehlkalkulation, solange die Pensionszahlungen anfielen. Die Klöster hatten teilweise auch Schulden, die der Staat übernehmen musste. Was bekam der Staat? Der bekam die Immobilien, der bekam die Waldungen, das ist der größte Posten, das habe ich eben angedeutet, etwa in Nordrhein-Westfalen, im kölnischen Sauerland, Hochsauerlandkreis, Kreis Olpe, gibt es nun große Waldgebiete, die alle dem Land Nordrhein-Westfalen gehören. Das ist alles Klosterbesitz, überwiegend der Abtei Grafschaft gewesen und einiger anderer Klöster. So, der Schwarzwald, größtenteils Besitz des Landes Baden-Württemberg heute. Die großen Abteien, die sich dort befunden haben, waren die Eigentümer dieser Waldungen. Ähnlich sieht es in Oberbayern aus. Der Staat erhoffte sich Anstöße für die Industrialisierung, wollte Fabriken einrichten in den Klöstern. Hier und da gelang das. Benediktinerkloster Mettlach an der Saar etwa. Aber in den wenigsten Fällen, weil die Standortbedingungen nicht günstig waren, das war irgendwo auf dem Lande, da brauchte man keine Fabrik, keine Verkehrsanschlüsse und so weiter. Außerdem gab es die Kontinentalsperre gegen England in der Zeit Napoleons, die zu einer schweren Wirtschaftskrise führte, auch nicht günstig für Fabrikengründungen, also hier und da. Vergessen habe ich noch die Prämonstratenser in Hamborn, in Duisburg, das ist auch so ein Fall, eine Wiederkehr eines mittelalterlichen Klosters, das heute als Prämonstratenserkloster besteht. Oder Siegburg, mittelalterlich, dann relativ spät, 1914 wiederhergestellt, jetzt steht es ja erneut vor der Schließung in diesem Jahr. Ja, also die Nonnen als das große Opfer.
Vielen Dank zunächst. Die Zeit ist ja schon recht fortgeschritten. Ich vermute, deswegen sind Sie ein bisschen ermüdet und die Fragen strömen jetzt nicht so. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Klüting. Ich glaube, es war ein sehr interessanter Vortrag. Ich liebe diese Vorträge, die nicht nur Historisches eben umfassen. Wir haben auch schon einige gehört, die auch einen Blick in die Zukunft wagen und eben gemessen an der Vergangenheit die Herausforderung, die uns bevorsteht, ein bisschen abschätzbarer machen. Und vielleicht hören wir ja in 100 Jahren, oder nicht mehr wir, aber vielleicht hört man in 100 Jahren in Stiepel ja einen Vortrag, was für ein großer Segen die Abschaffung der staatlichen Zahlung oder der Kirchensteuer war für ein Aufblühen der Kirche, für eine ja, neue Respiritualisierung, wie es eben auch im 19. Jahrhundert geschehen ist. Lassen wir uns darauf ein, lassen wir die Köpfe nicht hängen und schauen wir froh in die Zukunft. Vielen Dank auch, Herr Professor.